aus dem 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Die Jünger sind aus allen möglichen Himmelsrichtungen zusammengekommen und erzählen, was sie erlebt haben. Die einen, dass sie auf dem Weg nach Emmaus gegangen sind und Jesus ihnen dort erschienen ist. Die Frauen sind vom Grab zurückgekommen, sagen, Jesus lebt, es ist uns erschienen. Petrus ist zurückgekommen. Da sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich, meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Sehet meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fühlet mich an und sehet, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, das ich habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freuden und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm vor, ein Stück von gebratenem Fisch und Honig sein. Und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, das ist's, was ich euch sagte, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben ist im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen, also ist's geschrieben, dass Christus musste leiden und auferstehen von den Toten am dritten Tag, und dass gepredigt werden muss in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Über die Auferstehung reden, sich unterhalten und daran glauben, ist offensichtlich zweierlei. Sie, diese Jünger hier, unterhielten sich darüber, was sie alles Erstaunliches erlebt hatten, und doch konnten sie es nicht richtig fassen. Wie gut, dass Jesus immer wieder sich Menschen als der Lebendige erwiesen hat. Wie gut, dass er selber Menschen überzeugt hat. Sonst würde es uns auch schwer fallen, den Zeugen das abzunehmen. Wenn wir nicht auch sehen würden, wie die ersten Christen es schwer hatten, so etwas Unwahrscheinliches überhaupt gelten zu lassen. Jesus ist leiblich auferstanden. Nicht als Geist, sondern leiblich auferstanden. Das ist ganz, ganz wichtig. Keine Einbildung der Leute, kein Wunschtraum. Es wäre doch so schön, wenn wir Vergebung der Sünden hätten, wenn wir frei wären von aller Schuld. So mag man sagen, man mag Schuld und Sünde nicht leiden können, aber damit wird sie nicht behoben. Sondern Gott musste handeln. Gott musste handeln und neue Tatsachen schaffen. Und ich möchte jetzt von der Auferstehung, von der leiblichen Auferstehung gar nicht weiter sprechen, sondern von dem Muss, das Jesus hier so betont, musste nicht Christus leiden und auferstehen von den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden? Steht das nicht alles schon im Alten Testament? Habe ich es euch nicht gesagt, sagt Jesus? Es musste so sein. Das war nämlich der einzige Weg zum Heil, dass dem, der die Gewalt des Todes hat, die Macht genommen wird. Es musste so geschehen. Es mussten neue Tatsachen geschaffen werden. Und das steht schon im Alten Testament. Lest doch nur genau. Wo steht es? Bei Mose, bei den Propheten, in den Psalmen, schon auf den ersten Seiten der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 3, gleich da, wo der Mensch sich selbstständig gemacht hat von Gott, gleich da, wo der Mensch unter die Herrschaft der Finsternis sich begibt, nämlich der Sünde gehorcht, dem Versucher, dem Teufel gehorcht, gerät er unter die Herrschaft der Sünde mit all den Folgen, dass er ausgetrieben wird aus dem Paradies, dass er nicht mehr in der Gemeinschaft mit Gott leben kann. Das sind Tatsachen, unter denen wir leben. Und da mussten neue Tatsachen geschaffen werden, damit Menschen jetzt nicht mehr fern von Gott sein müssen. Und deshalb heißt es schon im ersten Buch Mose, im dritten Kapitel, bei der Geschichte des Sündenfalls, sagt Gott, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, sagt er zu der Schlange, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Einem Nachkommen, nämlich Jesus selber. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das sind die neuen Tatsachen, die geschaffen sind durch Kreuz und Auferstehung Jesu. Jesus hat dem, der die Macht hat über einen jeden Menschen, den Kopf zertreten, hat ihm die Macht genommen, hat ihn entmachtet. Dabei ist er in die Ferse gestochen worden. Jesus hat sterben müssen, weil Sünde eine Tatsache ist und nicht einfach Tatsachen so abgeschüttelt werden können. Jesus hat sterben müssen, weil Sünde den Fluch Gottes herausfordert. Das ist auch eine Tatsache. Und Jesus hat diese Tatsache getragen. Er ist in die Ferse gestochen worden. Er ist darüber gestorben, über ihrer und meiner Sünde. Aber nicht nur das. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Er hat dem die Macht genommen und hat Menschen freigekauft. Frei gemacht. Wie haben wir das eben gesungen? Der jüngste Tag wird's zeigen an, was er für Taten hat getan, wie er der Schlangenkopf zerknickt, die Hölle zerstört, den Tod erdrückt. Neue Tatsachen hat er geschaffen. Und damit die alten Tatsachen, nämlich dass wir stehen unter dem Fluch der Sünde nicht mehr gelten, hat er sich in die Bresche gestellt. Hat er sich dazwischen geworfen. Diese neue Tatsache liegt in Tod und Auferstehung Jesu. Im Propheten Jesaja hören wir das mit anderen Worten. Wir kennen dieses ganz bekannte Kapitel, Jesaja 53. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man sein Angesicht vor ihm verbarg und wir haben ihn für nichts geachtet. Gar nicht gemerkt, dass er hier neue Tatsachen schafft. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geplagt und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Ich will ihm die vielen zur Beute geben. Jesu Tod schafft vielen Heil, Rettung, Befreiung, weil er dem Machthaber, dem wir ein Anrecht gegeben haben, durch unsere Sünde, den Kopf zertreten hat. Im Psalm 16 heißt es: Du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Jesus musste auferstehen. Denn wenn er nicht auferstanden wäre, dann hätte der Feind gesiegt. Durch seine Auferstehung wird sein Sieg deutlich, dass eben nicht der Feind das letzte Wort hat. Über ihn und alle und über alle, die sich an ihn halten. Er wird den Tod auf ewig verschlingen. Und deshalb das Lied, das nach einer anderen Bibelstelle gedichtet ist: Tod, wo ist dein Verderben? Totenreich, wo ist dein Sieg? Nicht der Teufel ist Sieger. Das macht die Auferstehung Jesu deutlich. Sondern Jesus ist Sieger. Und er lässt alle, die an seinem Sieg teilhaben, die sich an ihn halten. Musste nicht Christus leiden und auferstehen von den Toten? Ja, er musste, denn es gab keinen anderen und es gibt keinen anderen Weg von dem Anspruch des Teufels loszukommen für einen jeden von uns. Ein jeder von uns, so wie er ist, wird mit Recht von der Macht der Finsternis beansprucht. Wie kannst du loskommen? Nicht, indem du dir selber vergibst und sagst: Ja, es ist manches faul in meinem Leben. Wir gehen dann so vor meistens, dass wir uns selber vergeben und sagen, das ist nicht in Ordnung, aber naja, muss man sich abfinden damit. So wird der Anspruch des Teufels nicht gelöst, sondern er reibt sich die Hände und lacht sich ins Fäustchen und sagt: Zapple du nur, ich führe dich mit mir in mein Reich. Und es gäbe keine Hoffnung, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre alles, was wir tun, nur religiöser Firlefanz. Nur ja, so ein Verein für, ja, wie soll man sagen, Pflege des Guten und Schönen und Anständigen. Nein. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann wäre ein jeder von uns in seiner Sünde dann wäre ein jeder von uns unter dem Anspruch des Feindes. Es musste die Auferstehung Jesu geschehen. Es mussten neue Tatsachen geschaffen werden. Es musste ein Weg freigebahnt werden durch Jesus. Und er hat das Anrecht des, alle Anrechte des Teufels besiegt. Und abgegolten durch sein Leiden. Und deshalb ist das Dritte, was hier steht, dass gepredigt werden muss in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Nach der Auferstehung Jesu kann Buße gepredigt werden. Buße zur Vergebung. Nur durch Jesus Christus gibt es Vergebung. Wirkliche, echte, wo wir wirklich die Sünde loswerden, wo wirklich wir frei werden von jedem Anspruch des Teufels. Und das soll weitergesagt werden, weil neue Tatsachen geschaffen sind durch die Auferstehung Jesu, soll das weitergegeben werden. Buße zur Sündenvergebung ist jetzt möglich. Nicht mehr nur noch diese Buße, dass man sagt, es tut mir leid. Ich kann es zwar nicht wieder gut machen, oder doch, ich werde mich anstrengen, jetzt besser zu sein. Das ist nicht Buße zur Sündenvergebung. Das ist menschliche Reue. Aber da werden wir Sünden nicht los. Die einzige Möglichkeit, Sünde loszuwerden, ist, dass wir uns halten an den, der dem Teufel den Kopf zertreten hat. Der durch sein gerechtes Leben und Sterben abgegolten hat. Allen Anspruch des Teufels. Er sagt, ich trete für dich ein. Und ich schenke dir meine Gerechtigkeit. Da gibt es Vergebung. Sonst nirgends. Bei dem Auferstandenen gibt es Vergebung. Sonst nirgends. Bei der Buße, die sich zu Jesus wendet, ihm Sünde bekennt, dem nicht nur die Sünde leid tut, sondern Jesus Sünde bekennt, dem Auferstandenen, und seine Gerechtigkeit in Anspruch nimmt. Der ist frei von allem Anspruch aller finsteren Macht. Jesus Christus hat allen Anspruch des Teufels an einen jeden von uns abgegolten. Für uns ist nur wichtig, dass wir uns an Jesus halten, an den, der dem Tode die Macht genommen hat, dem Teufel die Macht genommen hat, dem ewigen Verderben die Macht genommen hat. Wer sich an Jesus hält, der hat das, was er uns durch seine Auferstehung erworben hat. Wer sich nicht an ihn hält, wer nicht Buße tut, nicht zu ihm kommt, der hat keine Vergebung. Buße ist nur möglich, weil Jesus auferstanden ist, weil er den Teufel besiegt hat, weil er alles abgegolten hat. Und weil das so ist, sollten Menschen, die mit Jesus leben, nicht schweigen, sondern es weitersagen. Weitersagen, dass Menschen nicht bei ihrer selbstgemachten Buße bleiben, bei ihrem eigenen sich die Sünden vergeben bleiben. Und sie bleiben doch kleben. Dass Menschen nicht mehr unter dem Herrschaftsanspruch des Feindes leben müssen. Dass der Teufel nicht mehr unser Leben durcheinander bringen darf und für seine Zwecke dienstbar machen darf. All dies bedeutet Auferstehung. Und die, die Jesus kennen, sollten das weitersagen. Wo immer sie leben, soll diese Möglichkeit der Buße zur Vergebung der Sünden und zu einem Leben mit Jesus, dem Auferstandenen, einem Leben der Befreiung weitergesagt werden. Dazu sind wir da. Musste nicht Christus leiden und auferstehen von den Toten am dritten Tag? Ja, er musste, weil es keinen anderen Weg zu unserer Befreiung gibt. Er musste, damit wir nicht mehr Knechte und Sklaven der Sünde sein müssen. Und dass gepredigt werden muss in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Keiner ist mehr ausgeschlossen. Keiner muss mehr. Seine Sünde selber tragen. Keiner. Vergebung ist offen für jeden. Sind wir davon überzeugt? Geben wir das weiter? Sagen wir das doch. Nicht nur hier, sondern allen, mit denen wir zusammenkommen. Damit sie umkehren, mit ihnen Schuld nicht nur leid tut, sondern sie befreit werden und sie befreit sind zu einem Leben mit Jesus. Zu einem Leben, so wie Gott es eigentlich will. Amen.